Sie hören den Kurier.
In den letzten Wochen hat es einigen Wirbel um Finanzminister Gernot Blümel gegeben. Erst gab es bei ihm Ende Februar eine Hausdurchsuchung, auch sein Handy wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beschlagnahmt. Dabei kamen pikante Chatverläufe ans Tageslicht, bei denen der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann Blümel nicht nur um einen Gefallen, sondern sogar mehrfach um ein Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz bittet. Dann folgte die sogenannte Causa Postenschacher, ausgelöst durch die veröffentlichten Chatverläufe des heutigen ÖBAG-Alleinvorstandes Thomas Schmidt. Der soll nämlich seinen Weg an die Spitze der Staatsholding selbst geebnet haben, als er noch Generalsekretär im Finanzministerium war. Die Chatnachrichten zeigen, wie sich Schmidt unter anderem mit Blümel und Kurz abgesprochen hat. Erst am Mittwoch war Blümel deshalb als Beschuldigter im Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen, bereits zum zweiten Mal. Dort hat er sich mehrfach entschlagen, also einige Fragen unbeantwortet gelassen. Heute ist Gernot Blümel allerdings der Einladung in unser neues Kurier-Stadtstudio gefolgt und ist dort Rede und Antwort gestanden. Das nachfolgende Gespräch führt meine Kollegin Ida Metzger. Mein Name ist Johannes Ahrens. Ich heiße euch herzlich willkommen bei dieser Spezialausgabe des Kurier Daily.
Ich begrüße Finanzminister Gernot Blümel. Grüß Gott, Herr Blümel.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Herr Blümel, Sie waren jetzt zum zweiten Mal im U-Ausschuss geladen und haben dort gesagt, wenn man im Chat quasi schreibt, formuliert man sehr salopp. Selbst wenn es um staatsnahe Jobs geht, warum formuliert man in Chats so salopp und im U-Ausschuss ist man so schweigsam?
Ich glaube, dass es nachvollziehbar ist, dass wenn Textnachrichten von vor Jahren aus dem Zusammenhang und aus der Zeit gerissen werden, dass das in der Interpretation eine gewisse Aufregung verursachen kann. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es jedem schon einmal passiert ist, dass wenn er eine Nachricht in der Emotion geschrieben hat oder gesagt hat, vor allem wenn das gegenüber jemanden ist, den man schon lange gut kennt, dass das vielleicht manchmal so ist, dass man sich im Nachhinein denkt, hätte ich das doch anders formuliert. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Was ich manchmal ein wenig übertrieben finde, ist die Aufregung von manchen Abgeordneten im Untersuchungsausschuss dazu. Denn das passiert auch denen, die sich jetzt darüber empören. Ich kann mich erinnern, als ich beim ersten Mal im Ibiza-Untersuchungsausschuss war, da hat die NEOS-Abgeordnete CRISPR, weil sie geglaubt hat, das Mikrofon ist abgeschalten, die Verfahrensrichterin beschimpft. Das dürfte auch in der Emotion passiert sein. Und dass sich diese Personen jetzt darüber so beschweren, das hat eine gewisse Doppelbürdigkeit.
Aber meine Frage war, warum Sie im U-Ausschuss so schweigsam sind, weil beim ersten Mal hatten Sie viele Erinnerungslücken. Jetzt war es eher die Strategie zu sagen, ich entschlage mich. Warum sind Sie vor dem U-Ausschuss immer sehr schweigsam?
Ich habe den Eindruck gewonnen und der hat sich in den letzten Monaten bestätigt und der ist leider Gottes auch im Untersuchungsausschuss wieder bestätigt worden, dass es manchen Abgeordneten dort vor allem um mediale Vorverurteilung geht, um Skandalisierung und eben nicht um Aufklärung. Das hat man alleine schon daran wieder gesehen, dass ein Großteil der Fragen vom Verfahrensrichter gar nicht zugelassen worden sind. Und als ich das letzte Mal im Untersuchungsausschuss war, hat danach die Verfahrensrichterin das Handtuch geworfen und gesagt, sie tut sich das nicht mehr an, weil es so viele Angriffe und Unterstellungen gibt und es ist sogar indirekt medial kolportiert worden, dass sie gemeint hätte, dass de facto jeder Verbrecher in Österreich mehr Rechte hat als jemanden, der als Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss geladen ist. Und das trägt natürlich dazu bei, dass man von den Rechten, die man hat, auch Gebrauch macht.
Sie haben eben gesagt, also dass die Chats waren sehr salopp formuliert. Jetzt geht's doch da um einen Job bei einem bei einer Holding, die staatsnahen Betriebe managt. Beziehungsweise ist das auch ein sehr hochdotierter Job. Sollte man dann nicht, auch wenn es jetzt mit einem Freund gesprochen ist, ein bisschen mehr Seriosität an den Tag legen? Also ist das dann noch ein Chat eigentlich zwischen Freunden oder eigentlich schon ein halb offizieller Chat?
Man muss unterscheiden, worum es in welcher Phase gegangen ist. Denn der Bewerbungsprozess, der war ein hochprofessioneller und sehr kompetitiver. Das hat auch der Aufsichtsrat immer wieder bestätigt. Und die Aufsichtsräte, die ja den verschiedenen Couleurs angehören, wo Personen der SPÖ mit dabei sind, genauso wie FPÖ nahestehende oder der ÖVP nahestehende Personen, die haben einstimmig gesagt, dass der beste Bewerber Thomas Schmidt war und haben den einstimmig beschlossen. Da ist es absolut notwendig, höchste Professionalitätsansprüche auch walten zu lassen. Dass in einem langen Gesetzwerdungsprozess, wo es viele verschiedene Verhandlungsrunden gegeben hat, wo der Generalsekretär im Finanzministerium auch dafür zuständig war, dass er das mitverhandelt, dass das gegenüber jemandem, den man lange kennt, da vielleicht manchmal ein wenig salopp wird. Ja, das ist richtig. Man hat sicherlich schon irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass man die eine oder andere Nachricht hätte anders formulieren können. Aber ich glaube, so ist es schon jedem Mal gegangen.
Sie haben es gesagt, bei dem Auswahlprozess muss höchste Professionalität vorherrschen. Jetzt gibt es aufgrund der Corona-Krise rund eine 500.000 Arbeitslose. Würden Sie die, also verstehen Sie hier die Empörung, dass dann manche sagen, naja, ich hätte auch gern jemanden, der mir schreibt, du kriegst eh alles, was du willst, oder du gehörst zur Familie und kriegst eh einen guten Job, so
dass also das bei allem Respekt, ich würde jetzt wirklich darum ersuchen, dass man hier nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Ja, da gibt es Konversationen zwischen Personen, die sich lange und gut kennen, aber das hat nichts mit der Corona-Krise zu tun. Wir haben insgesamt 34 Milliarden Euro in der Corona-Krise bisher an Hilfen ausbezahlt bzw. rechtsverbindlich zugesagt. Wir sind eines jener Länder, das am meisten hilft und sehr gut durch diese Corona-Krise kommt. Wenn ich mir die Debatten um Wirtschaftshilfen in Deutschland beispielsweise ansehe, dann läuft das in Österreich wesentlich professioneller, wesentlich besser. Auch hier haben wir viel dazugelernt. Aber ich würde Sie wirklich bitten, da jetzt nicht unzulässigerweise das eine mit dem anderen zu vergleichen.
Die SPÖ will eine Reform der ÖPAG, hat gestern gesagt. Also die Qualifikationen müssen ins Gesetz festgeschrieben werden. Sie wollen keinen Alleinvorstand. Es soll ein Hearing geben für den ÖPAG-Chef. Sind Sie bereit, mit der SPÖ hier Gespräche zu führen?
Das ist höchst zynisch, denn die SPÖ hat dieses Gesetz, so wie es jetzt gibt, mitverhandelt. Wir haben auch da in den letzten Wochen medial erfahren, dass es eine sehr intensive Einbindung von SPÖ-Abgeordneten gegeben hat, wo offensichtlich sogar das ins Parlament geschickte Gesetz der ÖBAG auf Wunsch der SPÖ hin abgewandelt worden ist, weil die Gewerkschaft hier eine andere Art von Arbeitnehmervertretern in der ÖBAG vertreten haben wollte. All das ist kürzlich medial bekannt geworden. Das heißt, hier war die SPÖ mit eingebunden. Die SPÖ-Aufsichtsräte haben Thomas Schmidt mitgewählt. Ich halte das für höchst doppelbödig, was hier jetzt argumentiert wird.
Also keine Gespräche darüber, heißt das?
Es gibt keinen Anlass dazu, denn die SPÖ hat dieses Gesetz vor wenigen Jahren mitbeschlossen.
Ein Chat, der auch noch für große Aufregung gesorgt hat, war nicht zwischen Ihnen, aber zwischen Sebastian Kurz und Thomas Schmidt rund um die Kirche, wo sozusagen die Opposition insinuieren will, dass quasi, wenn die Kirche quasi die Regierung kritisiert, dann werden ihr Privilegien gestrichen. Jetzt hat gestern
das ist Ihre Interpretation dieser Nachricht.
Ich habe gesagt, die Opposition sagt das. Jetzt hat gestern der Generalsekretär der Bischofskonferenz gesagt, das Vertrauen zur Politik ist erschüttert. Werden Sie versuchen, das wieder aufzubauen?
Das ist jetzt auch wieder sehr selektiv, was Sie hier tun, denn der Generalsekretär der Bischofskonferenz hat gestern auch gesagt, dass die Zusammenarbeit mit der Regierung eine sehr, sehr gute ist und auch damals in der Regierung eine sehr, sehr gute war. Auch das hat er gestern öffentlich gesagt. Und ich kenne Peter Schiebke gut. Ich habe ein sehr professionelles, gutes Verhältnis zu ihm. Ich weiß auch, dass er dem Kanzler und auch mir zu Ostern gratuliert hat, ein frohes Osterfest gewünscht hat. Und es gibt Themen, da sind wir in der ÖVP mit der katholischen Kirche einer Meinung, wenn es beispielsweise um unsere restriktive Haltung zu aktiver Sterbehilfe geht. Es gibt aber auch Themen, da sind wir nicht einer Meinung, wenn es um die Fragen Asyl, Migration oder andere geht. Und dann gibt es natürlich auch die finanzielle Situation, wo ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich als Finanzminister mittlerweile erfahren habe, dass das Finanzministerium meistens eine andere Position hat als das Gegenüber am Verhandlungstisch. Und es gibt mit vielen Religionsgemeinschaften regelmäßige Gespräche, auch mit der katholischen Kirche. Gerade im letzten Jahr ist der 7. Zusatzvertrag zum Staatsvertrag zwischen der Republik und dem Heiligen Stuhl von 1960 wieder adaptiert worden, wo es auch um Vermögensfragen und Finanzfragen geht. Das ist ein ständiges Verhandeln. Natürlich nimmt das Finanzministerium auf andere Positionen ein als das Gegenüber. Das ist ganz natürlich.
Es soll ja insgesamt 300.000 Chats von Thomas Schmidt geben oder die sichergestellt wurden. Jetzt werden nicht alle 300.000 politisch relevant sein, aber es soll jetzt jeden Monat eine Lieferung an den U-Ausschuss kommen. Fürchten Sie da, dass da jetzt jedes Monat ein neuer Skandal aufpoppen wird?
Ja, was sicherlich passieren wird, ist, dass einige Abgeordnete im Untersuchungsausschuss jede einzelne Nachricht skandalisieren werden. Völlig wurscht, ob sie beruflich relevant ist und völlig wurscht, ob es tatsächlich um ein Problem geht oder nicht. Das ist das, was ich im Untersuchungsausschuss leider festgestellt habe, dass de facto alles von manchen Abgeordneten kritisiert wird, weil es von der ÖVP kommt. Bei Personalentscheidungen wird suggeriert, dass jede Personalentscheidung einer linken Partei in Ordnung ist, jede Personalentscheidung einer bürgerlichen Partei automatisch ein Skandal ist. Und so wird das weitergehen. Deswegen habe ich auch von meinen entsprechenden Rechten Gebrauch gemacht und kläre die falschen Vorwürfe dort auf, wo sie hingehören, nämlich bei der entsprechenden Behörde. Was ich auch interessant gefunden habe gestern im Untersuchungsausschuss ist, dass selbst der Verfahrensrichter gesagt hat, dass nicht alle Unterlagen, die an den Untersuchungsausschuss geliefert werden, auch zu einer Befragung führen dürfen. Das wirft für mich schon mehrere Fragen auf. Nämlich,
Sie meinen die Bilder-Check-Chats, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Es waren viele Fragen von Abgeordneten, wo der Verfahrensrichter gesagt hat, das ist hier nicht Untersuchungsgegenstand. Und da stellt sich auch die Frage, warum diese Nachrichten dann auch geliefert werden.
Jetzt haben Was haben denn Sie sozusagen aus dieser Veröffentlichung für sich für Konsequenzen gezogen? Jetzt haben viele groß bekannte Kommentatoren des Landes, also Politikkommentatoren, diese Chats als infantil bezeichnet. Chatten Sie jetzt anders?
Nochmals mit Personen, die man lange und gut kennt, da wird es salopper formuliert. Darüber hinaus habe ich es mir zum Ziel gesetzt, mich nicht von den Abgeordneten, die alles skandalisieren wollen, in meiner Arbeit beeinflussen zu lassen. Es wird auch weiterhin passieren, und notwendig sein, dass eine Regierung Personalentscheidungen trifft. Das tut auch diese Regierung. Im Übrigen werden jetzt mehr Personen mit einem grünen Parteibuch in verschiedene Positionen gehievt als davor. Das liegt wahrscheinlich daran, dass derzeit die Grünen in der Regierung sind. Das ist doch etwas völlig Normales, wenn ich mir ansehe, dass die Austro-Kontrollchefin einer grünen Bezirksrätin ist, der ehemalige Abgeordnete der Grünen und Sportsprecher jetzt Abteilungsleiter für Sportangelegenheiten ist. Ich glaube, die neue Direktorin im Naturhistorischen Museum, eine deutsche Grüne ist, dann sieht man einfach, dass hier auch die Grünen ihre Spuren hinterlassen. Das ist in jeder Regierung so, mit jeder Farbe. Und man darf sich hier nicht irritieren lassen, nur weil manche suggerieren, dass linke Personalentscheidungen in Ordnung sind und welche von bürgerlichen Parteien nicht. Wichtig für uns ist immer, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden, dass die Person qualifiziert ist und dass das zuständige Organ die letzte Entscheidung trifft.
Zum Koalitionspartner. Wie ist denn derzeit das Koalitionsklima? Also es ist ja auch durch sich die Chats, auch die jetzt quasi vom Justizministerium, dass sie gegen die Aufhebung der Suspendierung von Christian Pilnacek Einspruch erheben. Ist das nicht belastet?
Ich würde nicht alles überbewerten. Ich habe jetzt die verschiedensten Koalitionsformen miterlebt. Ich war in einer Koalition mit der SPÖ als Mitarbeiter tätig in der Koordinierung. Ich war in einer Koalition mit der FPÖ in der Koordinierung tätig und jetzt mit den Grünen. Ich habe erlebt, dass es immer schwierig ist, sehr, sehr lange auch nach außen hin die Kommunikation so aufrechtzuerhalten, wie man sich das von Anfang an noch wünscht und vornimmt. Das ist, glaube ich, das Wesen einer repräsentativen Demokratie. Das ist die Herausforderung im politischen Geschäft, dass es hier Druck gibt, dass es hier Verhandlungen gibt, unterschiedliche Meinungen. Das würde ich nicht automatisch immer gleich als Problem deklarieren. Ich kann mich erinnern, es hat eine Phase gegeben, da ist der Koalition vorgeworfen worden, dass man sich nicht mehr unterscheidet, dass man sich nicht abgrenzt. Wenn man sich dann abgrenzt, wird einem vorgeworfen, dass man streitet. Ich würde also das als ein normales demokratiepolitisches Vorgehen sehen.
Mhm. Wissen Sie, wie es Minister Anschober geht eigentlich?
Nein, aber ich wünsche ihm wirklich gute Besserung. Wir brauchen ihn in dieser herausfordernden Situation.
Jetzt vielleicht ein paar Fragen auch noch zu Ihrem Gebiet, eigentlich dem Finanzministerium. Was geht sich eigentlich nach Corona, wenn Sie gestern im Fernsehen gesagt haben, in der ZIP2-Interview gesagt haben, dass, glaube ich, schon 35 oder 38 Milliarden ausgezahlt sind. Was geht sich da an Projekten noch aus? Es war ja quasi eine Ökologisierung der Steuerreform geplant, Klimaschutz, sehr viele Maßnahmen. Was geht sich da in den nächsten Jahren überhaupt noch aus?
Was sich sicherlich geändert hat, und zwar weltweit in allen westlichen Demokratien, ist, dass die Verschuldenstände der Staaten gestiegen sind. Dennoch ist Österreich hier noch immer bei den guten und soliden Staaten mit dabei. Das sieht man an den Kapitalkosten für die Staatsanleihen, die derzeit gehandelt werden. Aktuell sind die 10-jährigen Staatsanleihen noch immer im negativen Bereich. Das Spread zu Deutschland sind ungefähr 23 Basispunkte, stabil seit Wochen. Das heißt, dass wir in Österreich eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit haben als Staat und was unsere Finanzstärke betrifft, auch eine hohe Bonität haben. Diese wird auch von den Ratingagenturen regelmäßig auf einem Spitzenniveau bestätigt. Das heißt, ja, es gibt genügend Geld, um diese Krise zu bewältigen und ja, es gibt auch das genügende Geld, dass wir die Projekte, die wir im Regierungsprogramm vorgesehen haben, entsprechend umsetzen.
Was glauben denn Sie, wann die Gastronomie wieder aufsperren wird?
Ja, ich hoffe möglichst bald. Ich meine, allein wenn ich mir ansehe, was das für ein schöner Rahmen hier ist, dann hoffe ich, dass da möglichst bald nicht mehr nur Interviews gemacht werden.
International wird derzeit die globale Mindeststeuer diskutiert. Das hat US-Präsident Biden ins Spiel gebracht, aber auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz kann sich das vorstellen. Wie stehen Sie da dazu?
Der Beginn der Debatte war etwas, was wir in Österreich als Vorreiter angestoßen haben, nämlich die Debatte, dass große internationale digitale Konzerne de facto kaum Steuern zahlen, aber sehr, sehr hohe Gewinne erwirtschaften. Das ist eine Ungerechtigkeit, die nicht so sein darf. Auch diese Konzerne müssen ihren gerechten Beitrag leisten. Deswegen haben wir uns aus Österreich schon lange dafür eingesetzt, dass es eine digitale Steuer gibt. Und wir haben zumindest einen kleinen Bereich davon in der letzten Regierung umgesetzt. Aber das große Ziel war natürlich immer, das auf globaler Ebene, auf OECD-Ebene zu verhandeln. Und wenn das nicht möglich ist, dann auf europäischer Ebene eine eigene Digitalsteuer einzuführen. Ich bin froh, dass die aktuelle US-amerikanische Administration wieder zurück an den Verhandlungstisch gekehrt ist. Das lässt hoffen. Ich glaube aber, hier müssen wir schnell große Schritte vorangehen. Und wenn das nicht schnell genug geht, dann sollte Europa einen eigenen Vorschlag machen.
Was ist nicht schnell genug?
Innerhalb der nächsten Monate wesentliche Fortschritte. Und wir haben im Rahmen der europäischen Finanzminister bereits im letzten Jahr gesagt, dass wir Mitte des Jahres oder im Jahr 2021 die Kommission ersuchen, einen eigenen Vorschlag zu machen, wenn sie keine Fortschritte gibt.
Jetzt noch eine Frage, eine bisschen persönlichere Frage. Sie sind ja quasi unter Dauerbeschuss. Einmal werden die Förderungen nicht so schnell ausgezahlt, einmal fehlen angeblich irgendwelche Nullen im Budget. Dann ist sozusagen die Rücktrittsaufforderung von der Opposition, weil angeblich das Budget für das, also für den Impfstoffankauf vom Finanzministerium quasi ein Deckel eingezogen wurde von 200 Millionen. Dann die Jets, sie werden als Beschuldigter geführt. Macht der Job überhaupt noch Spaß?
Ja, ich bin mit Leib und Seele Politiker. Ich bin froh, dass ich das tun darf, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich Probleme lösen, von denen ich glaube, dass viele Menschen davon profitieren. Und zwar mit einer bürgerlichen Politik, wo es darum geht, den Menschen mehr Geld im Geldbeutel zu lassen, sie in schwierigen Situationen aber auch nicht alleine zu lassen. Das ist genau die Art von Politik, die wir immer machen wollten. Dass das herausfordernd ist und schwierig ist, das ist völlig klar. Ich kenne einen bekannten ÖVP-Politiker, der mal gemeint hat, wenn es leicht wäre, hätten sie uns nicht brauchen.
Sie haben jetzt gestern im Urschuss auch gesagt, Sie löschen mittlerweile regelmäßig Ihre Chats. Das schützt Sie aber nicht davor, dass jemand anderer Ihre Chats auf seinem Handy haben könnte. Verschicken Sie noch Kuss-Emojis, was viel für viel Erheiterung gesorgt hat?
Personen, die ich lange und gut kenne, wird sich an meiner Kommunikation nicht viel ändern. Ne?
Okay. Und dann, das habe ich gestern nicht ganz verstanden. Wie haben Sie das gestern gemeint mit dem Laptop? Das wollten Sie aufklären wegen Ihrer Lebensgefährtin, dass die nicht mit dem Kinderwagen, sondern nur mit dem Laptop aus dem Haus gegangen ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ich habe mich ehrlicherweise sehr darüber geärgert, dass in der Berichterstattung und in der Skandalisierung von einigen Abgeordneten im Untersuchungsausschuss und der Opposition hier meine Frau mit hineingezogen worden ist. Und noch dazu auf eine falsche Art und Weise. Ich habe gestern klargestellt, dass es ihr Gerät ist. Das habe ich im Übrigen schon davor gesagt. Ich habe darauf hingewiesen, dass es dieses Gerät gibt und darauf bestanden, dass es auch mitgenommen wird, dass es herbeigeschafft wird. Und es hat Berichte gegeben, die einfach nicht den Tatsachen entsprochen haben. Meine Frau war nicht mit dem Kinderwagen unterwegs. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Aber das interessiert viele Abgeordnete, die das skandalisieren wollen im Untersuchungsausschuss, einfach nicht. Deswegen habe ich das klargestellt.
Mhm. Apropos skandalisieren, es ist gestern auch versucht worden, sozusagen zu beweisen, dass Sie doch mehrere Geräte haben, weil Sie mehrere Ladegeräte zu Hause haben. Sind das einfach von alten Geräten, die Sie aufgehoben haben?
Ich glaube, es hat... Also ich weiß nicht, ob Ihnen das noch nie so gegangen ist, wenn Sie ein Gerät haben, das kaputt ist, das Sie wegschmeißen, wenn Sie sich ein neues anschaffen, denken Sie sich, habe ich vielleicht ein zweites Netzteil, kann man immer brauchen. Das kann durchaus passieren.
Okay, dann sage ich danke für das Gespräch und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Produziert wird der Kurier Daily von Elias Nadmesnik. Für den Ton ist Dominik Kanzian verantwortlich. Das Interview führte heute Ida Metzger. Mein Name ist Johannes Ahrens. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Ciao.